Sagt jemand der Name Kamila Valieva was? Nein. Eine Sportlerin, ja, sehr gut. Eine junge Sportlerin. Bei den Olympischen Spielen vor kurzem angetreten, im Eiskunstlaufen. 15 Jahre alt. Und dann wurde ihr doch der Sieg wieder aberkannt, weil man unerlaubte Substanzen in ihrem Blut gefunden hat, mit denen sie aufgeputscht wurde. Kurz vorher noch das Kurzprogramm gemeistert, mit Bravour. Einen Tag später kam die Kür, die sie leider nicht so gut hinkriegt und bricht in Tränen aus. Und dann ging das Bild bei den Olympischen Spielen um die Welt, wie Trainerin und Choreograf neben diesem Kind stehen, das vor ihnen steht, in Tränen aufgelöst und es nicht möglich machen, irgendeine Geste der Zuneigung ihr zu zeigen. Nach unendlichen Minuten, so kam es mir jedenfalls vor, hat dann die Trainerin geschafft, irgendwann einmal die linke Hand ihr auf die Schulter zu legen, dem armen Kind. Alle starrten nur vor sich hin. Sind die noch zu retten? Ist dieses Kind noch zu retten? Was wird dieses Kind jetzt aus diesem Erlebnis, aus dieser verzweifelten Lage noch für ihr Leben mitnehmen? In allen Zeitungen gewesen zu sein, als gedopt, wie es heißt. Und dann von keiner Seite, auch von den Eltern, keine Spur, ein Stück Ermutigung zu bekommen, ein Stück Unterstützung, sondern mit diesem zarten Alter ganz auf sich allein gestellt gewesen zu sein. Und was man ja nicht gesehen hat, das sind die ganzen Vorarbeiten gewesen, die dieses Mädchen ja hat machen müssen, um überhaupt an diesen Spielen teilnehmen zu können. Viele kleine Kämpfe, viele kleine Siege, aber alles hat doch viel mit Auseinandersetzungen zu tun, ein Ziel zu erreichen, das am Ende nicht erreicht wurde. Ich denke, das kennen wir alle, dass es in einer solchen Situation wichtig und gut ist, ein Wort der Ermutigung zu bekommen oder eine Hand gereicht zu bekommen oder in den Arm genommen zu werden oder Sonstiges. Ich denke, wir alle kennen das. Und in der Bibel ist es, wie ich finde, ja auch so wunderbar dargestellt, dass es diese Menschen gibt, Gestalten, über die berichtet wird, und dass es kaum einen Helden in der Bibel gibt, der nicht auch solche Zeiten sich gewünscht hat und gebraucht hat, Ermutigung zu bekommen, auferbaut zu werden, von anderen oder von Gott eine positive Zuwendung zu bekommen, um dann wieder Schritte weitergehen zu können. Zum Beispiel ist das ja bei Elia so. Im ersten Buch Könige lesen wir von ihm. Elia geht in die Wüste, einen ganzen Tag lang heißt es, und setzt sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken oder er wäre verschluckt worden oder möchte einfach nicht mehr leben. Bei Elia klang das ein bisschen anders. Nun ist es genug, Herr, sagt er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das Gefühl kennt ihr vielleicht auch, dass es solche Momente gibt. Ich möchte einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist alles besser, wenn ich sterbe, weil ich sehe keinen Ausweg mehr. Oder ich bin ja auch nicht besser als die anderen. Ich bin nicht besser als die Väter, hat er gesagt. Alles macht keinen Sinn mehr. Alles total schlecht. Und schon kommt man in so einen Gedankenfluss rein, der einen ziemlich schnell runterziehen kann. Immer mehr Gedanken, was alles nicht gut läuft, ziehen einen runter. Und das ist auch bei Elia so, wird genauso beschrieben, wie er in diese Spirale reinkommt. Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben. Und dann sagt er, ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Keiner mehr da. Es bringt alles nichts mehr und mein Leben ist auch noch in Gefahr. Ich habe eigentlich gar nichts mehr. Und interessanterweise passiert ja dieser Lebensabschnitt von Elia nach seinem größten Erfolg, den er je hatte. Da gibt es eben diese Priester vom Baal und dann gibt es die Priester Gottes und beide beteten kurz vorher und die sagten dann, bei wem das Feuer fällt, das ist der echte Gott. Bei den Priestern oder bei den Priestern. Und dann fällt das Feuer auf das Opfer von Elia und alle sehen, das ist der wahre Gott. Eigentlich müsste man doch denken, müsste er doch jetzt Tage, Wochen, Jahre von diesem Ereignis zehren können, aber es passiert nichts. Ein Tag absoluter Triumph und am nächsten Tag absolute Niedergeschlagenheit. Es passiert eigentlich sehr wenig kurz danach, nach diesem großen Triumph. Die Königin des Landes, die Isabel heißt, die sagt, ich bin da, aber es stürzt alles zusammen. Es passiert dann doch nicht das, was eigentlich passieren soll. Er hat geeifert, dieser Prophet, und dieser größte Erfolg trotz allem hilft ihm nicht. Alles stürzt zusammen. Vielleicht auch, weil er sich bei diesem großen Erfolg sehr verausgabt hat, so wie auch das junge Mädchen, die ja sehr, sehr viel investiert hat. Und dann kommt dieser eine Einbruch, eine verpatzte Kür und schon bricht es aus ihr heraus. Sie bricht in Tränen aus, wie aus dem Hinterhalt. Und dann kann man schnell zu diesem Gedanken kommen, ich bin als Einzige nur noch übrig, es ist keiner mehr da, ich bin ganz allein. Und interessant ist auch, dass das meist gar nicht der Wahrheit entspricht, auch bei Elia nicht. Er ist gar nicht allein. Denn nicht einmal einen Tag vorher hat das ganze Volk ja noch gerufen, der Herr allein ist Gott. Elia verliert also irgendwie die Perspektive. Er kann gar nicht mehr das sehen, was eigentlich Realität ist, sondern er sieht nur noch sich und seine Situation. Ist entmutigt, hat keine Perspektive mehr. Ich bin nicht mehr zu retten, sagt er. Es gibt offensichtlich nichts mehr, worauf er vertraut. Keine klare Zukunftssicht mehr, nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Nicht mal mehr die vergangenen Erfolge, nichts hilft mehr. So kommt die Entmutigung immer mehr ans Ziel, nämlich das, was daraus passieren soll. Man wird selber hilflos, aktionslos, antriebslos, könnte man sagen. An einem Tag der totale Glaubensheld, am nächsten Tag will man sterben. Aber es ist ja die Frage dann, was war es denn eigentlich, was uns vorher noch angetrieben hat? Was war es denn da, warum wir eigentlich mal losgegangen sind? Leider verstellt uns dann oft eine solche Entmutigung den Blick nach vorne. Sportler wie diese junge Frau kennen das, andere kennen das auch. Wie viele Erfinder müssen sich da immer wieder mit rumschlagen, dass sie einen Versuch wagen und es klappt nicht und wieder ein neuer Versuch und es klappt nicht. Viele bekannte, heute berühmte Bands haben viel, viel Entmutigung erleben müssen, bevor sie überhaupt durchgekommen sind bei irgendeiner Plattenfirma. Ed Sheeran, Lady Gaga, sogar die Beatles wollte erst keiner haben. Ihr passt nicht zu uns, wurde von der Plattenfirma gesagt. Eure Musik hat keine Zukunft. In der Musikindustrie ist kein Platz, wurde U2 gesagt, für euch. Lasst es lieber bleiben. Gegenwind, Entmutigung. Und ich finde es so schön, dass die Bibel ja wirklich bis heute immer was zu sagen hat und in einer ganzen Reihe von Berichten auch von solchen Menschen berichtet, die viel erlebt haben, positive Dinge und in ein ganz tiefes Loch fallen. Speziell anhand einer Geschichte möchte ich das nochmal ein bisschen mit euch durchgehen, wo es um den Wiederaufbau von Jerusalem geht. Kurz zusammengefasst, die Neubabylonier sind ein paar Jahre nach 600 vor Christus nach Jerusalem gezogen und haben es platt gemacht. So muss man es sagen. Und einen großen Teil der Bevölkerung nach Babylonien verschleppt, den heutigen Iran, Irak. Und nach 70 Jahren dann begann die erste Welle, dass man angefangen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. 70 Jahre lang lag alles in Schutt und Asche. Und in diesem Wiederaufbau spielte ein Mann, der Nehemia heißt, eine große Rolle, eine tragende Rolle. Eigentlich ein Beamter am Königshof in Babel. Und der hört davon, dass Jerusalem immer noch seit 70 Jahren in Schutt und Asche liegt. Selbst die Tore sind kaputt und das betrifft und betrübt ihn zutiefst. Und er bittet dann seinen Chef, also den König, um Erlaubnis, dass er dorthin gehen dürfe, um dort wieder Wiederaufbau zu leisten. Und der König sagt, in Ordnung, du darfst gehen, du kannst es machen. Bau die Stadtmauer wieder auf. Und das tut Nehemia dann auch. Und es passiert dann etwas Interessantes. Er geht um die Stadt herum und sieht sich alles erstmal genau an. Alles ist kaputt, alles liegt in Trümmern. Man müsste sagen, es sieht erstmal so aus, als wäre die Stadt nicht mehr zu retten. Was soll man da jetzt noch draus machen können? Aber bei Nehemia, der hat offensichtlich eine andere Vision. Er sieht offensichtlich etwas anderes schon, was die Bewohner von Jerusalem nicht sehen. Und dann steht in Nehemia 2, ab Vers 16, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir daran und bauen wir die Mauer Jerusalems wieder auf. So machen wir unserer Schande ein Ende. Dann berichtete ich ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen war und was der König mir zugesagt hatte. Und dann sagten sie alle, ja, wir wollen ans Werk gehen und bauen. Und sie nahmen die gute Sache in die Hand. Das klingt doch erstmal toll. Nehemia kommt und von außen, und da sind die doch betrübten, entmutigten Jerusalemer, die immer wieder diese ganze Zerstörung sehen. Und er sagt ihnen, kommt, wir packen jetzt mal an. Wir bauen das hier jetzt mal wieder auf. Und er bringt Gott ins Spiel und seinen König ins Spiel. Jetzt könnte man denken, das läuft ja schon gut an, die Sache. Aber da, finde ich, merkt man auch wieder, wie aktuell die Bibel ist. Denn der nächste Satz schon holt uns in die Realität zurück. Als aber Sanballat, der Heroniter, Tobia, der Knecht von Ammon und der Araber Geshem davon hörten, verspotteten sie uns und sagten, was soll das, was macht ihr da? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Sehr interessant, dass auf einmal durch Nehemia ein Ruck durch Jerusalem geht und plötzlich stehen aber Menschen auf und sagen, hey, erstmal abwarten, was passiert da eigentlich, was habt ihr eigentlich vor? Diese Menschen, die dort beschrieben sind, kommen eigentlich recht selten vor oder fast gar nicht. Sie treten eigentlich nur hier auf. Einer sagt, lasst uns die Stadtmauer aufbauen, lasst uns den Aufbruch wagen und dann kommen diese. Erst einmal Opposition, erst mal dagegen. Erst mal irgendwas denen hinwerfen, dass es nicht gleich losgehen kann. Solange die Stadtmauer zerstört war, schien es in Jerusalem kein Problem gegeben zu haben. Aber jetzt, wo doch ein Aufbruch stattfindet, wo jemand sagt, ihr seid noch zu retten, das, was ihr hier seht, das muss nicht so bleiben, es kann sich ändern, dann bekommt auf einmal derjenige Gegenwind. Hier Nehemia. Das ist oft so, dass das, was aktuell gerade da ist, was man sieht, dass das hingenommen wird. Und wenn aber jemand sagt, lasst uns das doch mal überlegen, ob man da nicht was dran ändern könnte, dass dann der Gegenwind kommt. Wenn man etwas ändern will, dass dann Menschen anfangen, erstmal sich dagegen aufzulehnen, aus unterschiedlichen Gründen, begründet oder unbegründet. Aber es ist passiert eben. wie auch hier. Diese Menschen, die hier aufstehen in Nehemia, haben allerdings keine Argumente. Alles, was sie sagen, ist schon von Anfang an eigentlich Quatsch. Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Geben sie als Begründung. Nehemia hat ja vom König den Auftrag bekommen und hat es ja auch gerade vorher gesagt. Also schießen sie mit Platzpatronen auf ihn und seine Vorhaben. Kurt Tucholsky hat über Deutsche mal was ganz Besonderes gesagt. Und ich finde, das stimmt bis heute. Und wenn der Deutsche auch sonst gar nichts mehr hat, eins hat er immer noch: Bedenken. Wenn er nichts mehr hat, eins hat er immer noch: Bedenken. Da ist schon was Wahres dran. Bedenken, das können wir, glaube ich, ganz gut. Bedenken und bedenken und bedenken und dann vielleicht nochmal bedenken, bevor es dann überhaupt losgeht. Das machte auch vor Jahren mal die Werbung deutlich. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, hieß es dann. Ist das eine gute Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst? Ich weiß nicht. Das Leben ist doch dynamisch. Gemeindeleben ist dynamisch. Euer eigenes Leben ist dynamisch. Es bleibt nicht alles so, wie es ist. Es ändert sich immer wieder. Und es wird immer wieder Dinge geben, die sich verändern, die man bewusst verändert, von einem selbst heraus, oder die von außen kommen, wo man gar keinen Einfluss drauf hat. Nehemia hat einen Auftrag von seinem König. Und all die Kritiker und all die Menschen, die dagegen sind, die können eigentlich nichts dagegen tun, außer Bedenken zu äußern. Und damit könnten sie es auch sogar schaffen, dass nichts in Gang kommt, wenn diejenigen, die sich gerade noch von Nehemia ermutigt gefühlt haben, sich von ihnen wieder runterziehen lassen. Das Mandat, das Nehemia hat, die Änderung vorzunehmen, ist eigentlich auch unbesiegbar, denn sie kommt ja von Gott her. Es ist ein königlicher Erlass. Das wird passieren. Die Frage ist nur, wie werden die Menschen, die Nehemia da anspricht, darauf reagieren? Glauben sie das, dass der göttliche Auftrag da ist, dass das die Grundlage ist? Oder werden sie sich ablenken lassen? Werden sie sich von anderen das ausreden lassen durch ihre Bedenken? Es geht oftmals um unseren Kopf, um das, was wir glauben und was wir anderen erlauben, in unserem Glauben reinzureden. Das Ringen, was hier beschrieben wird, ist nicht die Sachebene, denn die steht fest. Das soll passieren. Es geht jetzt nur darum, wie sie darauf anspringen und wie sie damit umgehen. Das ist auch die interessante Aussage beim Einzug Gottes des Volkes Israel ins gelobte Land. Sie waren bis zum Traubental hinaufgekommen, hatten das Land gesehen und haben dann den Israeliten den Mut genommen, sodass sie das Land nicht mehr betreten wollten. Das ist auch eine Kopfsache. Eigentlich lag es vor ihnen, sie hätten es nehmen können, und dann haben die Kundschafter, die vorher drin gewesen sind, es ihnen ausgeredet mit ihren falschen Informationen, die sie bekommen haben. Das Land ist super, haben sie gesagt, aber da sind Riesen. Geht da bloß nicht rein, macht das bloß nicht. Sie könnten das Land einnehmen, aber sie haben es nicht gemacht, weil es ihnen ausgeredet wurde. Es geht nur um ihr Denken, es geht nur um ihr Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird ihnen ausgeredet. Sie verlieren den Mut und sind deshalb dann nicht mehr zu retten. Vielleicht gibt es das ja auch in deinem Leben, im Gemeindeleben. Bereiche, dass Gott sagt, was habe ich eigentlich vor für euch? Das ist eigentlich das, was ich mit euch als Aussicht stelle. Möchtet ihr das in Angriff nehmen, ja oder nein? Und dass vielleicht die ein oder andere Stimme, die ein oder andere Aussage, die ein oder andere Kritik uns dann doch hindert, einen Schritt zu gehen, weil wir doch zu sehr darauf hören, was die Bedenken sind uns doch zu sehr wie Deutsche, wie Tucholsky sie beschrieben hat, verhalten? Mit welchem Auftrag, mit welchem Ziel seid ihr persönlich, aber auch als Gemeinde eigentlich losgegangen? Mit welchem Ziel, mit welchem Mandat sind wir eigentlich mal gestartet? Was war eigentlich mal die Vision, wo es hingehen soll? Wo sollte die Gemeinde mal ankommen? Und wurde dann diese Vision erreicht und gesagt, das ist jetzt das Ziel gewesen, nun haben wir es erreicht, nun sind wir da? Oder ist es nicht doch eher ein neues Ziel zu suchen dran und nicht mutlos durch die Wüste zu wandern wie das Volk Israel? Nehemia ermutigt das Volk und uns bis heute mit seinen Aussagen. Wenn wir den Mut verlieren und nicht wissen, was wir tun sollen, welchen Weg wir einschlagen sollen, dann sagt Nehemia in Kapitel 4, habt keine Angst, vertraut dem Herrn. Und ich füge zu, vertraut nicht der Kritik, vertraut nicht den anderen Stimmen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Habt keine Angst. Wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben Ziele, die wir entdecken sollen, die seine sind. Haben wir den Mut, diesen Weg zu gehen, danach zu fragen und das dann auch umzusetzen? Oder vertrauen wir den Kundschaftern mit ihren Bedenken, mit ihren Kritiken oder den Einwohnern von Jerusalem, die dann aus ihren Löchern kamen und dagegen redeten? Habt keine Angst, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig und kann uns neuen Mut schenken.